Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, heute auch mit Video. Das ist allerdings mein erster Versuch. Jetzt klingt der Ton, glaube ich, noch ziemlich gut. Später wird er dann leider nicht mehr so gut sein, weil das leider einfach nicht so optimal funktioniert mit der Videoqualität. Ich habe nämlich mit Robin, einem Physiotherapeuten aus Berlin, einen Skype-Call aufgezeichnet und wir haben uns über viele interessante Themen in der Physiotherapie unterhalten und das werde ich euch jetzt zeigen und hört es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst, für Feedback bin ich immer dankbar. Schickt mir eine Nachricht, setzt Kommentare drunter. Ich freue mich. Danke. So, okay. Erste Videoaufzeichnung beim Podcast. Zu Gast habe ich heute Robin. Robin ist auch Physiotherapeut und ich würde sagen, du stellst dich am besten mal direkt vor.
Ja, hi, ich bin Robin. Ich bin seit 2015 Physiotherapeut und habe mich jetzt einfach mit der Caro mal zusammengetan, hier einen Videopodcast zu machen über Themen, die uns beiden so auf dem Herzen brennen. Vor allem Themen, die auch nicht so gut laufen in der Physiotherapie. Und ja, genau. Ich habe angefangen, mich mit Physiotherapie und Wissenschaft auseinanderzusetzen, als ich erst so soziale Netzwerke und so wie Facebook oder Instagram mehr kennengelernt habe. Und habe dann erstmal mitbekommen, dass ich eigentlich Patienten nicht wirklich, also nach der Ausbildung geholfen habe, sondern wirklich, wahrscheinlich auf jeden Fall dafür gesorgt habe, dass die mehr Beschwerden oder mehr Probleme haben nach meiner Behandlung, als sie vorher hatten. Und als ich das realisiert habe, habe ich mir halt einfach zur Aufgabe gemacht, mich jeden Tag einfach weiterzubilden, fortzubilden. Und bin auch im Zuge dessen eben auf dich gekommen und finde einfach großartig, wie du in deinen Blogs schreibst über die aktuelle Situation in der Physiotherapie. Und ja, habe dich dann angeschrieben und eben gefragt, ob wir mal über die Thematik Physiotherapie in Deutschland über einen Videopodcast reden wollen.
Ja, dann erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das höre ich natürlich sehr gerne. Ja, und dann kam es ja dann auch relativ schnell jetzt eigentlich zu dem Podcast, dank neuem Computer, hat dann jetzt auch endlich alles geklappt. Ja, wir haben uns auch ja ein paar Themen überlegt, über die wir sprechen können, aber vorher nochmal so ein bisschen zu deiner Person. Du hast die Ausbildung gemacht oder hast du ein Studium gemacht? Hast du so Pflichtfortbildungen absolviert oder hast du gesagt, nö, mache ich nicht, möchte ich nicht? Erzähl doch darüber noch.
Ja. Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, die 3 Jahre, und habe auch während der Ausbildung schon, leider Gottes muss ich sagen, Fortbildungen gemacht, die ich mir wirklich hätte sparen können. Also da waren wirklich so Sachen wie Thai-Massage und Taping habe ich schon während der Ausbildung gemacht. Hätte ich mir wirklich sparen können eigentlich. Und dann habe ich nach der Ausbildung direkt die Lymphdrainage gemacht. Krankengymnastik kam, also am Gerät kam dann auch noch dieses also das Jahr, in dem ich fertig geworden bin. Und ja, ansonsten habe ich jetzt vor kurzem die manuelle Therapiefortbildung abgeschlossen und bin jetzt erstmal soweit zufrieden, nichts weitermachen zu müssen an Fortbildungen.
Ja. Kann ich dir so nachfühlen, ja. Das glaube ich dir sofort. Was würdest du denn sagen, so von Fortbildungen, diese Pflichtfortbildungen, also sind ja im Prinzip Lymphdrainage, KGG, Krankengymnastik am Gerät, manuelle Therapie und vielleicht ja auch noch was Neurologisches. Welche siehst du denn jetzt aus deiner Sicht als wichtig an und welche machen Sinn als angestellter Physio und wo würdest du sagen, also Schwachsinn. Jetzt mal abgesehen von Thai-Massage und Taping.
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil sich ja die Frage stellt, was überhaupt sinnig in der Physiotherapie ist oder ob überhaupt diese Zertifikatsproblem oder diese Zertifikatspositionen sinnvoll sind in der Physiotherapie. Und ich würde sagen, dieses Aufteilen in verschiedene Kategorien oder in verschiedene Behandlungen wie MT oder Lymphdrainage oder Krankengymnastik am Gerät sehe ich laut, also anhand des aktuellen wissenschaftlichen Standes jetzt nicht als notwendig an, weil die Therapie eigentlich sowieso sehr, sehr individualisiert gestaltet werden sollte. Und vor allem, sage ich mal, Lymphdrainage, da gibt es ja jetzt mittlerweile genügend Evidenz darüber, dass eigentlich eine Übungstherapie einer Lymphdrainage bei weitem überlegen ist. Was bedeuten würde, dass Lymphdrainage erstmal grundsätzlich nicht großartig notwendig wäre in meinen Augen. MT im klassischen Sinne, wie man das kennt aus der Heilmittelrichtlinie, dass dort Gelenke mobilisiert werden sollen oder verkürzte Muskeln wieder länger gemacht werden sollen oder sowas, ist für mich auch sinnbefreit mittlerweile. Und das sieht eigentlich auch die Wissenschaft so, dass das mit diesem Modell nicht haltbar ist. Und deswegen würde ich auch sagen, manuelle Therapie im herkömmlichen Sinne, wie es immer beigebracht wurde in Fortbildung, sehe ich auch nicht mehr als sinnvoll an.
Ja, also da stimme ich dir komplett zu. Gerade so bei der Lymphdrainage erlebe ich es immer wieder. Ich habe die ja gemacht, ich musste sie damals machen, weil meine erste Arbeitgeberin das gewünscht hat. Ich hatte dann auch das Glück, dass mir das Arbeitsamt das bezahlt hat, weil einfach mit 300 Euro auf dem Konto kommst du nicht weit für eine Lymphdrainage-Fortbildung, die dann halt 1,6 gekostet hat damals ungefähr bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und da erlebe ich es einfach immer wieder, dass die Patienten kommen und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, weil mein Knie ist dick und dann müssen wir jetzt dringend Lymphdrainage machen. Oder eine Patientin, die vor 30 Jahren eine Sprunggelenksverletzung hatte im Handball, hat immer noch einen dicken Knöchel und Lymphdrainage sei da ja sinnvoll. Auch wenn ihr das nur gut tut.
Ja.
Na, also da weiß ich nicht, ob man dann vielleicht seine Zeit... Manchmal denke ich mir, das ist so ein bisschen verschwendete Zeit und das geht drauf für Patienten, die es vielleicht wirklich nötig haben, die wirklich jetzt akut Rückenschmerzen haben oder irgendwas anderes Akutes, wo du denen wirklich helfen kannst. Mhm. Und so eine Lymphdrainage ist dann halt einfach so ein bisschen eine Streichelbehandlung, ne?
Total, total. Und das ist ja auch, das spiegelt ja auch genau, oder beziehungsweise das, was wir sagen, beruht ja darauf, dass wir einfach uns mit Wissenschaft und mit Literatur zu diesem Thema auseinandersetzen und auch nicht wirklich viele Ärzte, und daher kommt ja immer noch die Tradition, Lymphdrainage zu verschreiben oder auch andere Behandlungen, die nicht mehr keiner Wirksamkeit unterliegen. Ne? Das ist eben das Problem.
Ja, absolut. Und dann sind wir dann eigentlich auch schon so bei unserem ersten Thema, was wir ansprechen wollten, nämlich die Worte, die Patienten oft zu hören kriegen, welche Therapie denn sinnvoll ist oder was denn nicht sinnvoll ist oder was dann vielleicht auch wirklich krank machen kann, wie Worte krank machen können. Das ist ja auch ein riesengroßes Thema bei uns, wenn dann Patienten zu uns kommen, wo der Arzt gesagt hat, das wird nie wieder was. Sie werden ihr Leben lang Schmerzen haben, die dann natürlich vor uns mit großer Angst stehen und denken, sie können ihr normales Leben nicht mehr so führen wie bisher. Das kennst du ja sicher auch.
Ja, also mir war das ja vorher gar nicht so bewusst, ne? Ich war mit Sicherheit auch mal selber Grund dafür, dass Patienten katastrophisieren oder Angst haben vor Bewegungen am Anfang. Und erst als ich mich wirklich mit Wissenschaft auseinandergesetzt habe, habe ich halt gelernt, dass in Bezug gerade auf untere Rückenschmerzen ein unüberlegtes Umgehen mit Worten dazu führen kann, dass Patienten einfach Angst bekommen vor Bewegungen, die ganz normal sein sollten, und dann anfangen zu katastrophisieren. Und in der Wissenschaft weiß man einfach, dass ein hohes Maß an katastrophierenden Gedanken ausgehend von Therapeuten und Patienten einfach zu einem Angstvermeidungsverhalten führt. Und dieses Angstvermeidungsverhalten, weiß man einfach, korreliert ganz stark mit mehr Schmerzen, mit mehr Behinderung im Alltag und mit geringeren Rückkehrraten zur Arbeit. Und da liegt das grundlegende Problem, wenn normale Rückenschmerzen, die einen ganz normalen Verlauf hätten, keinen normalen Verlauf annehmen, sondern eben chronische Rückenschmerzen werden aufgrund diesem wirklich Krankquatschen, nenne ich das mittlerweile auch schon, von Ärzten oder von Therapeuten.
Was für unsere Zuhörer, die sich vielleicht jetzt in dem Bereich nicht wirklich auskennen, seien das jetzt Physios oder nicht Physios, was meinst du denn mit Katastrophisieren? Was passiert denn da im menschlichen Körper?
Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Patient Rückenschmerzen hat und der Arzt sagt grundlegend erstmal, ja, Bücken mit krummem Rücken ist gefährlich. Der Patient bückt sich dann doch irgendwie, weil er nicht dran gedacht hat und verspürt ein kleines Ziehen im Rücken. Und Katastrophisieren nennt man dann den Augenblick, wo er dieses Ziehen im Rücken nicht als ein normales Ziehen wahrnimmt, sondern schon Angst davor hat und denkt, oh mein Gott, meine Bandscheibe springt jetzt bestimmt bald raus gleich, wenn ich mich nochmal beuge. Und
kann sie das
nennt man... Bitte?
Kann sie das denn, die Bandscheibe? Also das hören wir ja auch immer wieder. Meine Bandscheibe ist rausgeflogen.
Da kann ich mich nur auf Lorimer Mosley beziehen, der meint, this cannot slip ever.
Ja.
Discs cannot slip ever. Ja. Also sie können nicht rausrutschen. Das gibt es nicht. Eine völlig übertriebene Darstellung, die eben auch zu diesen Katastrophisieren führen kann. Oder sitzen mit runden Rücken schädigt die Bandscheibe, ist ja auch so ein weit verbreitetes Urteil. Ja. Und das sind alles Dinge, die unüberlegt einfach weiter propagiert werden von Ärzten oder auch von Therapeuten. Ärzte und Therapeuten sind dafür verantwortlich, dass mehr Kosten entstehen, wenn sie katastrophisierende Gedanken erzeugen und wenn sie vor allem Patienten passive Interventionen empfehlen. Und wenn Patienten sich immer mehr auf passive Interventionen verlassen, also auf passive Therapie mehr verlassen als auf aktive, dann wird ihnen irgendwann keine Selbstwirksamkeit, dann wird keine Selbstwirksamkeit entstehen. Und das kann irgendwann dazu führen, dass sie sich in eine Abwärtsspirale verheddern, die einfach diese Schmerzen oder dieses Gesamtproblem, chronische Rückenschmerzen, nicht wirklich verbessert.
Was heißt denn Selbstwirksamkeit? Wie können wir das, wie kann man das denn noch erklären? Was heißt es für Patienten? Wie müssen die das lernen? Wie kann man das erlernen? Es ist wichtig, das zu erlernen.
Ja, für Patienten bedeutet Selbstwirksamkeit eigentlich, dass sie Werkzeuge in die Hand bekommen, sich selber zu helfen, und nicht nur Werkzeuge, sondern halt einen Plan an die Hand bekommen, mit dem sie ganz strukturiert an ihrem Gesundheitsproblem arbeiten können, um dann eben unabhängig von uns Physiotherapeuten oder Ärzten zu werden oder insgesamt vom Gesundheitssystem im optimalen Fall. Und wenn sie an dem Punkt angelangt sind, wo sie sagen, okay, ich weiß so viel, dass ich jetzt mir selber in meiner Situation helfen kann und euch nicht mehr brauche, dann haben sie eine Selbstwirksamkeit erreicht. Und da will ich eigentlich primär immer mit meinen Patienten hin.
Sehr gut, ja. Sollte man immer gucken. Problem ist noch nicht so weit verbreitet und war ja uns beiden, wir haben ja beide 2015 die Ausbildung abgeschlossen, auch nicht groß bewusst, ne? Also ich glaube auch, bis sich das wirklich bei jedem Physio rumspricht, vergeht eine lange Zeit. Und ich glaube, meine Kollegen hätten mir am liebsten die letzten Jahre auch öfters mal den Kopf abgehackt, wie sehr ich sie genervt habe. oder auch mein Arbeitgeber, wo ich angestellt bin. Ich glaube, dem ging es da groß nicht anders. Dass ich immer allen auf den Sack gegangen bin und gesagt habe, wenn da MT drauf steht, gehe ich trotzdem mit denen in den Fitnessraum. Also MT auf dem Rezept steht, ja, oder in Therapie, wenn es angebracht ist. Und er kriegt dann auch gerne mal eine Massage, aber vielleicht aber auch erst bei der 5., 6. Behandlung, wenn er sich gut angestellt hat. Und dann kriegt er zum Entspannen, also wirklich nur zum Entspannen, zum Nervensystem runterfahren und relaxen. Mehr passiert da ja auch nicht. Ja. Dann habe ich auch gar keinen Stress, dieser Person nochmal eine Massage zu gönnen. Und nenn's dann manuelle Therapie oder sonst irgendwas, Hokuspokus-Gedöns.
Ja. Genau.
Wobei das ist halt oft das Problem, ne?
Genau, ne? Die Erklärungsmodelle hinter diesen ganzen passiven Therapien sind eigentlich nur das Problem, ne? Nicht die passive Maßnahme als solches an sich, sondern das, was Therapeuten dazu kommentieren, was diese passiven Sachen machen.
Ja.
Und da fängt das Problem ja eigentlich schon, wie du gesagt hast, in der Ausbildung an. Wir beide haben den eigentlich fast rein strukturellen Therapieansatz in der Ausbildung beigebracht bekommen, wo eigentlich fast völlig isoliert von diesem psychosozialen oder biopsychosozialen Modell einfach nur der Muskel, die Faszie oder ein anderes Bindegewebe in den Vordergrund gestellt wird und halt verantwortlich für jegliche Art von Beschwerden gemacht wird. Ne?
Ja.
Und wenn man das so nimmt und dann in der Praxis umsetzt, dann wird dem Gefühl, dem Patienten einfach nur ein Gefühl von Schwäche, Zerbrechlichkeit und eben die Überzeugung, ihr Problem nur durch externe Maßnahmen in den Griff zu bekommen, gegeben. Und genau das ist dann im Endeffekt auch der Treiber wieder für chronische Beschwerden. Ne? Und was du mal sagst, du hast ja dieses Bewusstsein für Effekte. Vielen fehlt ja dieses Bewusstsein für die wirklichen Effekte, weil sie sich eben nicht auseinandersetzen mit Wissenschaft oder mit Forschung zu dem Thema. Und wollen es auch nicht. Also ich erlebe viele Therapeuten, die halt lieber ihrem Glauben oder irgendwelcher Pseudowissenschaft mehr vertrauen als tatsächlichen wissenschaftlichen Beweisen. Die haben ja da keinen Bock drauf. Die verlassen sich dann lieber auf Wahrnehmungen, sagen denn, ja, der Therapeut hat der Patient hat das und das bekommen und danach ging es ihm besser. Also ist das der Beweis dafür, dass die Therapie funktioniert. Hast du es verstanden?
Ja.
Jetzt hat man das noch gehört?
Es ist zerbrochen, aber es ging dann ganz schnell wieder. Das ist ein Riesenproblem, weil sie denken, dass Wissenschaft so wahnsinnig kompliziert ist und das heißt, dass man sich dann jeden Tag 2-3 Stunden durch irgendwelche Rechercheseiten oder durch irgendwelche Skripte wühlen muss, was ja definitiv nicht der Fall ist. Wir haben ja mittlerweile vor allem in der Physiotherapie ganz, ganz tolle Menschen, die da für ein leichteres Durchblicken sorgen, sei das jetzt Physiomed Science oder auch englische Seiten. Als englischsprachige Seite fällt mir immer erst Adam Meekans ein, der natürlich auch sehr provokant ist, was mich aber damals tatsächlich dazu gebracht hat, ihm zuzuhören. Also ich habe auf Twitter einfach mal gegoogelt Sportphysio.
Ja.
Er hat dann aufgetaucht und ich habe seine Seite gesehen und dachte mir, okay, der Typ ist krass. Ja, also der bringt ordentliche Aussagen in dem Sinne, dass man da erstmal denkt, wow, was schreibt ihr denn da jetzt? Das kennt man sonst nicht, diese Wortwahl.
Ja.
Und ich finde, manchmal ist diese Wortwahl auch absolut angebracht, auch wenn es immer wieder viele gibt, die ihn nicht mögen. Gut, das kenne ich jetzt auch von mir, von daher ist das jetzt nicht so das Problem. Mhm. Aber da sagen ja dann auch wieder viele Physiotherapeuten, wenn es darum geht, zu sagen, ja, meine Therapie ist doch effektiv, dem Patienten geht es doch besser. Für eine Stunde vielleicht, das war es dann aber auch. Und dann kommt oft, ja, aber das ist doch der Placebo-Effekt, der dann da wirkt. Und dann stellen sich, glaube ich, allen Leuten, die da irgendwie mit Wissenschaft sich mal wenigstens angefangen haben zu beschäftigen und mal reinlesen so langsam, glaube ich, die Nackenhaare auf. Es wird ja mittlerweile so ziemlich alles mit Placebo begründet. Ja, also das, wenn irgendwas zu wirken scheint oder auch nicht zu wirken scheint, ist es einfach ein Placebo und dann haben wir die Rechtfertigung, danach zu arbeiten. Und ich glaube, das erleben nicht nur wir Physiotherapeuten, sondern das gibt es auch in anderen Berufsgruppen. Mhm. Aber gerade so übers letzte Jahr ist mir das auch öfters über den Weg gelaufen, dass dann jemand gesagt hat, ja, ist doch Placebo, kann ich doch trotzdem machen, die MT. Und ja, Placebo wirkt aber auch irgendwie. Und ja, halt leider nicht.
Ja. Ja, an sich gibt es ja eine gewisse Grundlage für diesen Placebo-Effekt. Und zu sagen, dass wenn irgendwas wirkt, dann ist es, wenn es nicht spezifisch ist, dann war es der Placebo-Effekt, ist ja auch nicht ganz korrekt. Weil da gibt es ja noch eine ganze Menge andere Sachen, die da hinten dran hängen, wie zum Beispiel Regression zur Mitte, natürlicher Heilungsverlauf, wahrgenommene Kompetenz. Ganz viele Sachen, die dann im Endeffekt noch diese Besserung ausmachen, die einfach außerhalb von unserer Wahrnehmung liegen. Ja. Und das ist nicht das Problem, sondern ich finde persönlich, das eigentliche Problem ist, wie stelle ich als Therapeut sicher, dass diese Maßnahmen, die ich da mache, um Placebo-Effekten vermeintlichen zu erreichen, nicht dieses Chronifizierungsrisiko wieder ankurbeln können, ne? Oder dieses passive Coping, dieses, dass Patienten lieber dann ein passives Management anstreben als ein aktives, ja. Was wiederum ja auch wieder verbunden ist mit höheren Chronifizierungsraten. Ne? Und da finde ich, und du machst es ja auch, du hast ja gesagt, du massierst auch mal oder du gibst dem auch mal eine Wärme oder irgendwas, was das Nervensystem einfach runterfährt. Und ja. Das ist ja auch, hat ja auch völlig seine Berechtigung, ne? Bloß die Kommunikation dieser Maßnahmen ist wichtig und dass man sicherstellt, dass es nicht den Verlauf irgendwie in die Länge zieht oder das Management von Patienten selbst zu einem passiven Coping treibt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Absolut, aber, ist ja auch so. Ja.
Ja, aber die meisten Sachen führen leider Gottes eher dazu, dass ein Patient es geil findet, passiv behandelt zu werden und eher weniger aktiv macht. Ja. Und deswegen tendiere ich dazu, schon fast eigentlich diese Sachen eher wegzulassen, wenn ich merke, dass der Patient sich einfach nur darauf aufgeilt, passiv behandelt zu werden. Ne?
Absolut, das sehe ich auch so. Also ich versuche auch, wenn ich merke, dass der nicht völlig vegetativ hochgetriggert ist, heißt kleines, in Umgangssprache würden wir sagen, ein kleines nervliches Wrack ist, dann lege ich ihn tatsächlich auch manchmal auf die Bank und sage, komm, wir machen jetzt erstmal was zum Entspannen und ich zeige dir dann noch Übungen dazu, um das zu verstärken, diese Entspannung. Aber ansonsten heißt, okay, wir haben jetzt den Befund, das ist der Therapieplan, wir gehen jetzt in den Geräteraum. Und ich zeige Übungen, was sie zu Hause machen können. Weil diese 6x15 Minuten, was man so ja mit normalen Patienten, Kassenpatienten hat, die langen halt auch nicht, um da irgendwie, selbst wenn unsere Hands-on-Therapie wirken würde, wäre die Zeit mit Sicherheit nicht lang genug, dass es wirken könnte. Und wir müssen halt wirklich den Leuten zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Und das so schnell wie möglich. Wir können uns ja mittlerweile unsere Patienten aussuchen. Also ich könnte mich jeden Tag an die Anmeldung stellen und sagen, nee, mir passt deine Nase nicht, ich möchte dich nicht behandeln, kannst du einen anderen Physiotherapeuten suchen.
Ja.
Weil es einfach so viele Patienten gibt, die zu uns kommen möchten. Ja? Ja. Was uns natürlich das Überleben sichert, aber auch viel unnötig.
Total.
Ja.
Also das krasseste Beispiel, was mir gerade einfällt, ist zum Thema Patientenandrang. Und wie damit umgegangen wird. Ich war mal in der Praxis in Mitte, also Berlin-Mitte. Mhm. Da war es echt so, dass mein Chef eigentlich nur Privatpatienten angenommen hat oder vorrangig Privatpatienten dazu überredet hat, denen immer wieder, auch wenn es denen gut geht, Massagerezepte oder Krankengymnastik oder was auch immer, MT-Rezepte zu holen, um denen weiß zu machen, auch wenn es ihnen gut geht, aber präventiv holen sie sich mal noch eine Verordnung, damit sie präventiv immer weiter behandelt werden. Und der hatte so viele Patienten, sorry, aber ich darf es ja sagen in Deutschland, dass einfach mal Patienten, die wirklich akut Beschwerden hatten, keinen Termin mehr bekommen haben. Ne?
Ja.
Und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und zudem er mir noch gesagt hat, er möchte eigentlich nicht von mir, dass ich Übungen zeige oder so. Die Patienten sollen ja nicht das Gefühl bekommen, die könnten ihr Problem selber lösen. So hat er es gesagt.
Okay, das ist krass.
Das ist richtig krass. Ja.
Kenne ich aber auch von meinem ersten Arbeitgeber, wo ich war. Da war ich insgesamt 2 Monate nach der Ausbildung, nach der Lymphdrainage-Fortbildung und habe in einem echt mickrig beschissenen, uralt eingerichteten Trainingsraum versucht, irgendwie mit den Übungen zu machen und die in die Aktivität zu kriegen. Und dann wurde mir eindringlichst gesagt, so nach dem Motto, was fällt denn dir eigentlich ein? Hier wird gefälligst massiert. Ja?
We don't do that here. We don't do that here.
Ja, ja, ich weiß. Ja, genau. Und dann kam es dann auch irgendwann so weit, dass ich diese ganzen Schikanen von dieser Chefin keine Lust mehr hatte zu ertragen und dann gesagt habe, gut, jetzt ist Freitag, wenn ich am Montag nicht die Kündigung kriege, dann kündige ich halt selbst. Schreiben hatte ich dann eingepackt und dann hat sie mir das Schreiben auch schon hingelegt und dann war das eine sehr einvernehmliche Sache. Mhm. Und dann bin ich bei dem Arbeitgeber gelandet, wo ich jetzt bin, durch Zufall. Mein Dozent war oder ist dort beschäftigt und der hat gesagt, Caro, wir suchen immer Leute in Frankfurt, bewirb dich doch mal. Dann habe ich meinen Chef während der Ausbildungszeit beim Klettern kennengelernt und dachte mir, coole Socke, da bewerbe ich mich mal. Ja, und das hat dann auch irgendwie gepasst und es passt auch immer noch. Aber ich glaube, ich gehe ihm auch manchmal ziemlich hart auf den Sack.
Okay.
Weil ich dann halt auch immer dahinterher bin mit, nein, Placebo-Effekt gekonnt einsetzen, sowie aber auch Nocebo-Effekte gekonnt einsetzen. Na, das ist ja im Prinzip so das gegenteilige Thema, was aber auch ganz, ganz eng wieder zusammenhängt. Und manche sagen ja auch, ja, Nocebo ist einfach das, wenn es nicht wirkt. Ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen deutlicher ausführen.
Ja.
Das kannst du bestimmt noch mal gut übernehmen.
Mhm. Also es gibt so eine richtig witzige Story zum Thema Nocebo-Effekt. Und zwar würde ich das gerne mal kurz vorlesen, weil ich kann es nicht aus dem Kopf perfekt. Das ist von einem Mann, der in einer Studie mitgemacht hat zum Thema Depression.
Mhm.
Warte. Ein 26 Jahre alter Mann ist schwer depressiv und dann verlässt ihn auch noch seine Freundin. Der US-Amerikaner will sich das Leben nehmen, schluckt 29 Kapseln, die er tags zuvor bekommen hat, weil er an einer Studie über Antidepressiva teilnimmt. Kurz darauf zittert er, atmet heftig, der Blutdruck fällt rapide, er bereut die Überdosis und lässt sich von einem Nachbarn in die Notaufnahme fahren. Helfen Sie mir, ich habe alle meine Pillen genommen, sagt er noch, dann kollabiert er. Nach ein paar Stunden finden die Ärzte heraus, ihr Patient gehört zu jener Gruppe von Studienteilnehmern, die ein Placebo bekommen haben, ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff. Als der Patient davon erfährt, verschwinden seine Symptome innerhalb einer Viertelstunde. Und das ist eigentlich so dieses perfekte Beispiel für einen Nocebo-Effekt, dass einfach nur Gedanken, die im Kopf entstehen, dazu führen können, dass ein unschädliches Präparat oder kein Wirkstoff im Endeffekt körperliche Symptome auslöst, die fast schon wie, weiß ich, als wenn er gleich sterben wird, sich auswirken.
Ja. Fällt dir ein Beispiel dazu ein, wie wir das in der Physiotherapie auch erleben?
Absolut. Ich hatte das ja schon, glaube ich, am Anfang gesagt. Dieses alleinige Sagen, dass Heben mit einem krummen Rücken schädlich ist für die Wirbelsäule oder für die Bandscheiben, kann auch im Zuge dessen, wenn ein Patient dann was hochhebt mit krummem Rücken und der ein leichtes Ziehen verspürt, auch schon ein Nocebo-Effekt entstehen und er dann dieses leichte Ziehen als extrem starken Schmerz schon wahrnimmt. Alleine das erzeugt nämlich DIM ist ein Danger in Me. Das ist so das benutze ich immer für Nocebo-Effekte, dieses DIM und SIM-Modell von Norman Mosley, was er entwickelt hat. Und so eine Sachen, wie zum Beispiel Beugen ist mit krummem Rücken schädlich für den Rücken, ist ein DIM, ein Danger in Me. Also Gefahr in mir löst das aus, sozusagen. Und das kann sich dann auch negativ auf den Schmerz auslösen.
Ja, definitiv. Habe ich auch letztens erlebt. Ich habe Kollegin war im Urlaub und ich habe, gibt es zwei Patienten, die Gutscheine vom Arzt in Dauerschleife kriegen, aber immerhin Krankengymnastik am Gerät. Mhm. Die sind auch wirklich ganz nette, ganz liebe und meine Kollegin hat die immer einmal in der Woche am Abend. Das tut denen auch definitiv gut, wie das jetzt, ich möchte es nicht vor der Krankenkasse irgendwann begründen müssen, dass sie das seit Jahren machen, muss ich ehrlich dazu sagen. Weil sie könnten auch einfach über einen Vertrag trainieren. Der Arzt ist aber sehr nett und gibt denen halt immer wieder die Rezepte. Aber fand ich eine sehr faszinierende Geschichte in dem Moment, als ich diesen einen Patienten dann übernommen habe. Und er sagte, ich habe seit 30 Jahren Rückenleiden, ich lasse ihn mal Mitte 50 sein. zig Bandscheibenvorfälle schon gehabt und jetzt auch einen so krassen, dass der Fuß taub war und auch immer noch taub ist. Der ist ein bisschen zu spät operiert worden, leider. Ja, also bei dem war halt wirklich OP nötig und das ist halt immer schlimmer geworden. Und die haben halt ein bisschen zu lange gewartet in dem Fall. Jetzt hoffen wir, dass sich alles wieder zurückbildet. Das war erst im Mai oder so diesen Jahres. Und dann habe ich ihm einen 2 oder 4 Kilo kleinen Kettlebell gegeben. Habe ihn auch vor ihn auf den Boden gestellt und habe gesagt, heb mal auf. Und so ein angestrengtes Bild habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie einer krampfhaft versucht, der sowieso nicht wahnsinnig beweglich ist, in die tiefe Hocke mit möglichst geradem Rücken zu gehen, um so einen kleinen Kettlebell aufzuheben. Also das ist ja wie, man würde sich mit geradem Rücken bücken, um einen Kugelschreiber aufzuheben. Und dann habe ich angefangen mit ihm und habe versucht, dass wir Jefferson Curls machen. Und er hat sich getraut, allerdings hat er sich aber auch nur getraut, mit den Händen so bis kurz vor den Knien zu gehen. Mit dem Kettlebell in der Hand. Und ich habe auch gesagt, das ist völlig in Ordnung. Du darfst es auch nur so weit machen, wie du dich wohlfühlst. Ich bin froh, dass du es überhaupt machst, dass du mir vertraust und dass du sagst, ja, okay, ich lasse mich auf diese Geschichte ein. Und dann waren noch 2 andere Patienten mit in dem Raum und alle 3 waren völlig perplex, dass ich denen jetzt auf einmal sage, dass sie mit runden Rücken heben dürfen, weil sie ihr Leben lang erzählt bekommen haben, bloß nicht mit runden Rücken heben. Und das hat ein riesen Gesprächsthema entwickelt und ich hätte noch 2 Stunden weitermachen können. Aber die waren alle total perplex und also das war ganz verrückt, wo ich mir auch dachte, okay, was habt ihr am Menschen eigentlich die letzten Jahre alles für ein Mist gehört? Habe ich ihr dann auch gesagt und sie macht es jetzt auch, aber sie kam vielleicht auch einfach nicht drauf, mal mit ihm solche Übungen zu machen, ne? Wenn man den halt immer jede Woche hat, seit Jahren, dann wird man vielleicht auch ein bisschen betriebsblind.
Ja, und weißt du, woran das liegt? Also ich denke, das liegt auch noch daran, ich habe mal eine Untersuchung gelesen, da ging es darum, dass wissenschaftliche Erkenntnisse von der Theorie in die Praxis, also bis das wirklich ankommt in der Praxis und bei Ärzten auch, ungefähr 17 Jahre braucht von der Forschung, bis es ankommt. Und ich glaube eben, dass deine Kollegin da eben noch die ganz alten Erkenntnisse im Kopf hat, wo halt wirklich, ja, ich glaube, das war, der hieß Nachemson oder so ähnlich. Ja, er hat nämlich herausgefunden an Kadavern, dass das Heben mit runderen Rücken auf jeden Fall irgendwann nach bestimmten Beugezyklen dann einen schlechten Einfluss auf die Bandscheiben hat. Und das hat man aber dann nochmal weiter an lebenden Objekten sozusagen untersucht und hat festgestellt, okay, der Unterschied zwischen gebeugten und geradem Rücken beim Heben ist total gering und dementsprechend besteht auch keine Intervention für dieses ergonomische Heben, dieses gerade Heben. Ja. Aber das dauert halt eben echt lange, ne?
Bis das meine Aussage ist dann auch immer, dass ich den Leuten sage, ja, aber unser Körper kann es doch. Wir können uns doch vorbeugen, wir können es doch rund machen. Also warum sollen wir es denn auch nicht nutzen? Und dann kommt immer so ein, ja, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber das klingt logisch.
Ja, aber es ist gut, wenn sie mal drüber nachdenken, ja.
Ja,
dass der Körper eben belastbar ist. Ja, auf jeden Fall.
Du hattest auch vorhin Dims und Sims angesprochen. Das ist ja, ich kenne das ja auch, mir ist das ja auch sehr geläufig. Aber auch ganz vielen ist es noch überhaupt nicht geläufig. Vielleicht kannst du das mal erklären. Im Deutschen würde ich sagen, einmal Sicherheit in mir und einmal Gefahr in mir.
Genau.
Was hat es damit auf? Woher kommt das? Und ich sehe auch schon das Buch im Hintergrund, woher das kommt.
Das hier, sicherlich. Ja,
sehr schönes genau. Buch auf jeden Fall.
Ja, das kommt im Endeffekt, oder der Schöpfer dessen ist Lorimer Moseley und David Butler. Und die beiden haben versucht, einen vereinfachten Erklärungsansatz für die möglichen Einflussfaktoren bei Schmerzerfahrungen zu finden. Und es ist einfach so, dass sie sich gesagt haben, okay, wir haben verschiedene Dinge in unserem Leben, verschiedene Kategorien, und dazu gehören Sachen erstens mal, die man hört, die man sieht, die man riecht, berührt und schmeckt, also so eine Sinneseindrücke, dann Dinge, die man tut, Dinge, die man sagt, Dinge, an die man denkt oder an Dinge, an die man glaubt, Orte, wo man sich befindet oder wo man hingeht, Menschen, die man trifft und Dinge, die im Körper passiert. Und in jeder dieser Kategorien können Dinge vorkommen oder Sachen passieren, die entweder das Gefühl von Gefahr in einem auslösen oder das Gefühl von Sicherheit in einem auslösen. Und die Dinge, die ein Gefühl von Gefahr in einem auslösen, also GIMS oder DIMS besser gesagt, Danger in Me, die haben großes Potenzial, Schmerzen zu verstärken, also schon bestehende Schmerzen zu verstärken. Und SIMS, also Dinge, die Safety in Me, Dinge, die Sicherheit in mir auslösen, haben großes Potenzial, Schmerzen zu verringern. Das bedeutet, dass man einfach versuchen sollte, in alle dieser 7 Kategorien so viele SIMS wie möglich zu erzeugen und so viele DIMS wie möglich rauszuhauen. Und dann hat man schon mal einen guten Fahrplan, wie man Schmerzen verringern könnte.
In dem Buch erinnere ich mich auch, da ist nämlich auch diese Auflistung. Da steht da auch eine angenehme Massage, ist einmal auf der DIMS und einmal auf der SIMS-Seite. Ne? Mhm. Ich habe es jetzt nicht vor mir, das Buch. Und dann hast du noch viele andere Auflistungen. Wie können wir denn mit unseren Patienten arbeiten, dass wir dieses Modell integrieren, wenn man sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt hat, aber sagt auch, ich würde mich gerne mal mehr einlesen. Was muss ich lesen? Was muss ich mit meinem Patienten tun letztendlich?
Also, was der Patient vor allem auch noch verstehen kann, das ist ja wichtig, ne, dass er nicht irgendwas oder der Therapeut auch nicht irgendwas liest, was viel zu hoch ist. Da wäre eigentlich ganz gut dieser Protektometer, den es auch von Lorimer Mosley und David Butler gibt, wo man eben diese Kategorien hat. Rechts und links auf der einen Seite sind die DIMS und dann sind da ganz viele Zettel angebracht, wo eben draufsteht, Besuch bei den SIMS zum Beispiel, bei einer guten Freundin oder Gespräche mit einer guten Freundin oder zum Beispiel irgendeinen Film, den man schaut, wenn man sich, keine Ahnung, hinsetzt und sich einen Kaffee macht, eine gemütliche Atmosphäre hat oder sich sich trifft mit Menschen, ne? Dass man einfach irgendwie Zettel macht und dann Dinge notiert, die einem grundsätzlich das Gefühl von Sicherheit geben in sich. Und dann hat man auf der anderen Seite vielleicht noch eine Spalte für die DIMS, für die Dinge, die Gefahr in einem auslösen. Da schreibt man dann einfach die Dinge rauf, die momentan eben das Gefühl von Gefahr auslösen. Und das ist natürlich höchst individuell, was für jemanden das Gefühl von Gefahr in einem auslöst. Das muss man erstmal evaluieren und dann am besten mit dem Patienten raufschreiben, auf Zettel oder was auch immer. Und dann kann man schauen, okay, welche Zettel kann ich wegmachen bei den DIMS und welche Zettel kann ich bei den SIMS vielleicht hinzufügen. Ja, dann reflektiert man einfach, was ist im Alltag so das, was mir ein Gefühl von Sicherheit gibt, was ist im Alltag das, was mir das Gefühl von Gefahr eher gibt. Und dann kann man super mit dem Patienten, mit dem Konzept oder mit diesem Modell arbeiten.
Ja, habe ich auch schon mit meinen Patienten gemacht, auch schon teilweise echt guten Erfolg gehabt. Aber ja, auch immer wieder welche, die sagen, was sind das? Ich bin doch hier in der Bastelstunde. Aber habe denen dann halt gesagt, passen Sie auf, ich bitte Sie jetzt direkt nach dem Befund, ich bitte Sie jetzt, wenn Sie nach Hause kommen, bis zum nächsten Termin, sich mal 5 Sachen aufzuschreiben, die für Sie ganz wundervoll sind, wo Sie Glücksgefühle bekommen, wo Sie sagen, das macht mir richtig Spaß, das ist schön. Und habe ihnen dann auch immer gesagt, wissen Sie, ich habe einen Hund und ich fahre seit 10 Jahren mit dem regelmäßig Fahrrad. Und ja, dieses Gassi-Gehen ist mein größtes Sim, was es eigentlich gibt. Egal wie stressig es ist, egal wie anstrengend, ich gehe mit dem Hund raus, da langt eine halbe, dreiviertel Stunde und komme wieder nach Hause und dann ist auch die Welt wieder schon deutlich mehr in Ordnung, als sie vorher war.
Ja.
Und somit kriegen die so eine kleine Vorstellung davon. Und mit manchen hat das auch echt schon gut geklappt, aber frustrierend wird es dann natürlich halt, wenn man sich Mühe gibt und man merkt, vom Patienten kommt dann halt nichts.
Ja.
Weil er vielleicht auch denkt, so, pff, das hat auch eh alles gar keinen Wert. Ich habe doch erwartet, massiert zu werden.
Ja.
Und da kommen dann auch wieder, glaube ich, Glaubenssätze dazwischen, die einem dann das Leben deutlich erschweren. Und sowohl das Leben als Therapeut, aber letztendlich natürlich auch das Leben des Patienten, weil wir wissen ja, es könnte für ihn viel angenehmer sein. Er könnte ein viel schöneres Leben haben, als er es aktuell hat mit diesen Schmerzen, wenn er sich einmal darauf einlassen würde und uns mal zuhören würde.
Ja, genau. Und das Problem liegt wirklich bei diesen Glaubenssätzen, wie du es schon gesagt hast. Und solange die irgendwie tiefgreifend noch sitzen bei jedem, kannst du dir, glaube ich, im Mund fusselig reden. Also man möchte einfach mit sozialen Netzwerken, also ich vor allem möchte auf sozialen Netzwerken grundsätzlich für Aufklärung sorgen, damit diese Glaubenssätze bekämpft werden, von denen du auch geredet hast. Und es gibt Leute, die machen einem das sehr, sehr schwer, wie zum Beispiel Liebscher und Bracht mit diesem Rücken hat, Deutschland hat Rücken Buch. Und da ist echt noch viel Arbeit nötig.
Ja. Also ein grandioses Marketing muss man ihnen zuschreiben. Wirklich richtig, richtig gut, wo sich eigentlich jeder Physio eine Scheibe von abschneiden kann. Würden wir da auch mal mehr Energie reinlegen, denke ich, wäre uns auch viel geholfen. Aber was ja auch mal sehr interessant ist, dass man dann von so Seiten auch mal blockiert wird, wenn man kritische Kommentare drunter setzt. Ne? Glaubenssätze und Mythen. Was gibt es denn noch so an Glaubenssätzen, wo wir uns auch manchmal die Zähne ausbeißen als Therapeuten?
Boah, eine ganze Menge, ne? Also,
da könnten wir jetzt noch bis morgen reden eigentlich.
Da könnten wir wirklich, alleine darüber könnten wir jetzt schon wieder eine Stunde füllen, mindestens.
Definitiv. Gibt es irgendwas, was dir spontan einfällt?
Glaubenssätze. Ja, also eigentlich mal der Glaubenssatz, dass der Körper, das hatten wir vorhin schon besprochen, eigentlich nicht so belastbar ist oder halt irgendwie verletzungsanfällig ist oder für viele Sachen nicht, sei es bücken oder sei es in die Knie gehen oder Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen rübergehen oder solche Sachen halt, allerhand biomechanischer Natur.
Ja, da gibt es echt eine ganze Menge und liegt natürlich auch an den Studien, die es Gott sei Dank gibt aus dem vorigen Jahrhundert, zum Beispiel an diesen Kadaverforschungen, wo man dann auch dachte, okay, das ist nicht gut für den Menschen und das hat sich ja verbreitet wie sonst was. Da muss dann nur mal so eine Zeitung mal da was abdrucken und dann läuft ja halt Deutschland schon mal direkt amok. Ne? Also das ist ja da echt eine Katastrophe.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, wenn es 17 Jahre dauert, bis es dann ankommt in der Praxis, na viel Spaß, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall.
Ja, noch eine ganze Menge Arbeit. Und auch in 17 Jahren hat sich ja auch wieder die Forschung eigentlich schon wieder grundlegend geändert. Da hat man ja schon wieder viele, viele neue Erkenntnisse, von denen wir heute dachten so, ja, das kann ja gar nicht sein. Also dann wird vielleicht auch ganz anders operiert werden und somit anders therapiert werden. Mhm. Das können wir uns, glaube ich, heute noch gar nicht vorstellen, was es da vielleicht noch geben wird. Weil, also gerade so aus meiner Sicht denke ich mir halt auch, boah, es ist doch schon so wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Es gab doch schon so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse. Und es wird doch jetzt schon von dieser neuen Generation Physios so viel anders gemacht, als es die Leute vorher gemacht haben. Was soll sich denn da noch groß tun? Zurückgehen wird es ja wahrscheinlich nicht mehr. Deshalb bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Und
da gibt es ein großes Potenzial, ne? Sehe ich auch so. Ja. Großes Potenzial, was die Kostenminimierung im Gesundheitssystem anbelangt. Ja.
Ja, oh ja, da auch auf jeden Fall. Und dass man dann auch, ich kann mir auch vorstellen, hatte ich auch mit anderen Physios schon drüber gesprochen, dass wir irgendwann mehr vor Krankenkassen auch rechtfertigen müssen, gerade vor den gesetzlichen, warum wir eine entsprechende Therapie machen. Und deshalb finde ich, da sollte man sich auch heute schon darauf vorbereiten, dass man dann halt wirklich vernünftig erklären kann, warum mache ich Therapie Art XY und nicht irgendwas anderes? Und wie kann ich das rechtfertigen? Und das kann ich am Ende nicht rechtfertigen mit, ja, ihm hat es doch geholfen, er ist doch rausgegangen und ihm ging es besser, sondern das muss ich halt wirklich mit Studienlage rechtfertigen können.
Ja,
Anders funktioniert es nicht.
oder auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. In Holland ist es doch, glaube ich, so, dass du oder dass das wichtig ist, wie schnell der Patient wieder zurück zur Arbeit kommt, oder?
Eigentlich eine geniale Idee. Manchmal glaube ich auch, aber auch sehr schwierig, wenn du einen Patienten hast, der dann sagt, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht, ist mir egal, ja. Und du dem aber irgendwie klar machen musst, so, ey, sieh jetzt zu, ja, da muss ich was ändern. Also ich werde das auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen und mal nachfragen. Hat halt immer wieder zwei Seiten, die Geschichte, ne? Aber wie bei uns ja auch. Also bei uns wird sich dann teilweise tottherapiert, wenn der Arzt die Gutscheine raushaut. Und dann auf der anderen Seite, wenn es so ist mit diesem Modell in Holland, ist es natürlich auch eine Sache, dass man sagt, boah, ich muss ja auch irgendwie gucken, wie ich überlebe, ne? Und wenn du dann einen Patienten hast, der keinen Bock hat,
Dann hast du die Karte, ja.
dann hast du echt die Karte, ja.
Ja.
Genau, auf jeden Fall. Ja, auch wieder ein Riesenthema.
Total.
Ich habe mir noch was Schönes aufgeschrieben. Korrelation und Kausalität. Grandioser Übergang jetzt, ja, aber mir fiel kein schönerer ein. haben wir auch eine ganze Menge zu sagen, ne? Also
Total.
auch ganz viele tolle Sachen. Ich habe mal so als Beispiel vor boah, x Monaten eine Grafik gesehen, wo England abgebildet war oder gesamt Great Britain. Und die Felder oder die Counties eingezeichnet waren mit Gelb, wo damals BSE ausgebrochen ist. Ich glaube, da erinnern wir uns alle noch dran. Und auf der anderen Seite des Bildes war eine Abbildung von allen Counties, die jetzt am Brexit beteiligt sind und sich halt auch diesen Ausstieg wünschen. Und ganz witzig, das waren genau die gleichen. Also könnte man jetzt vielleicht daraus schließen, wenn man es nicht besser wüsste, überall dort, wo es BSE gab, die wollen jetzt den Brexit. Und da sind wir dann auf jeden Fall wieder bei dem Thema Korrelation und Kausalität.
Genau, das ist das Problem, dass das eben einfach nicht erkannt wird oder verwechselt wird oder jetzt auch bezogen Physiotherapie,
Ja.
wird es einfach, ja, wird einfach gedacht, nur weil jedes Mal, wenn ich einen Schulter-Nacken-Patient, der Nackenbeschwerden hat, einen Nackenbereich anfasse und es sich ein bisschen fester anfühlt, muss ja der Spannungszustand des Nackenbereichs Verursacher oder verantwortlich sein für seine Nackenschmerzen.
Ja.
Das ist einfach ein Fehlschluss im Endeffekt, ja.
Ja, was heißt denn in diesem, ich würde das gerne mal genau aufdröseln, was heißt denn jetzt Korrelation und was ist die Kausalität?
Also da geht es ja im Grunde um im Endeffekt ein bisschen Ursache und Wirkung auch. Bei einer Kausalität reden wir davon, dass ja, es gibt einen Verursacher für eine bestimmte Problematik. Und bei einer Korrelation ist es so, dass verschiedene Phänomene auftreten mit einer Problematik zusammen. Zum Beispiel, Patienten, die chronische Schmerzen haben, die haben häufig eine geringere Schlafqualität. Und da ist ja die Frage, bedeutet das, dass dann eine geringere Schlafqualität dazu führen kann, dass Schmerzen entstehen? Weil demnach wäre ja dann schlechte Schlafqualität eine Ursache der Wirkung Schmerz, womit dann sozusagen Kausalzusammenhang zwischen den beiden Dingen bestehen würde. Aber oft ist es ja einfach so, dass Patienten mit chronischen Schmerzzuständen aufgrund der Schmerzen Schwierigkeiten haben, durchzuschlafen und Schlafqualität und Schmerz einfach nur korrelieren.
Ja.
Und das ist die Frage, wie lässt sich das überhaupt voneinander trennen? Die meisten Übersichtsarbeiten, die sich mit dem Thema Schlaf und Schmerz auseinandersetzen, finden eigentlich nur immer Assoziationen zwischen Schlafqualität und Schmerz, also Korrelationen. Das bedeutet erstmal nur, dass es einen Zusammenhang gibt, aber daraus lässt sich noch nicht schließen, dass eine geringe Schlafqualität dafür verantwortlich ist, dass Schmerzen entstehen oder intensiviert werden. Ja, das ist eine gegenseitig sich Wechsel, also sich gegenseitig beeinflussende Wechselbeziehung ist zwischen Schlaf und Schmerz. Das wurde schon auf jeden Fall nachgewiesen, aber eben nicht, dass du hast weniger Schlaf oder du hast schlechten Schlaf. Das ist der Verursacher für Schmerz.
Ja, genau. Also das sollte man auch immer wieder bedenken und wird, wie du schon gesagt hast, sehr oft leider verwechselt.
Ja.
Und dann kann ich wieder zu dem vorigen Thema zurückkommen und dann begründet mit Placebo-Effekt am Ende in der Therapie. Ja. Ja, wenn alles nichts hilft, dann ist es der Placebo-Effekt, der doch dann hilft. Und also ich bin mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden, weil ich mir denke, okay, Backfire-Effekt, ich kann denen sonst noch was erzählen, diesen Leuten. Die werden dann nur noch mehr dran glauben, was sie da tun.
Ja.
Ich erwähne es ab und zu mal, aber denke mir im Großen und Ganzen, ja komm, mach doch deinen Dreck alleine und ich kümmere mich um mein Business und sehe aber einfach zu, dass meine Klienten nicht mit so einem Müll zugeschossen werden. Und das sehe ich dann bei den Wettkämpfen im Sommer ganz häufig. Ja, mein Physio hat gesagt, ich bin total verkürzt.
Ja, oder schief und krumm.
Ja, genau. Wo ich aber dann auch sage, pass mal auf, du bist Windsurfer oder Kiter. Wärst du so beweglich wie ich als ehemalige Balletttänzerin, hätten wir auch ein großes Problem mit dir auf dem Wasser. Dann würdest du diese Sommersaison auch einfach nicht durchstehen, weil du dich wahrscheinlich vorher verletzen würdest.
Ja.
Sei doch froh, dass du so bockensteif bist und nicht ins Spagat kommst. Dann kannst du ja auch weniger verletzen am Ende.
Ja.
Ja, aber da kommt dann auch, also wo ich mir manchmal denke, so manchmal wollen die Physios auch die Leute echt in Positionen zwängen, wo ihr Alltag aber einfach sagt, so nee, brauche ich nicht. Oder kommt mir auch vielleicht nicht zugute, ja, wie jetzt bei den Windsurfern oder ein Fußballer. Fußballer muss auch kein Spagat können, ja.
Der braucht das ein bisschen, ja. Genau, der braucht Spannung.
Ja, richtig, ne? Und also das ist auch manchmal echt eine Katastrophe, wenn ich dann die Leute behandle und dann versuche innerhalb von ja, einer halben Stunde oder einer Stunde innerhalb von wenigen Tagen denen dann zu erklären, pass mal auf, überleg dir mal, ob du dir einen anderen Physio suchst, ja, und das nur nett formuliert.
Ja, und ich finde auch, bei dir weiß ich nicht, wie es genau ist, aber ich mache das so, wenn ich merke, dass Patienten dazu neigen, einfach nur auf ihren Glaubenssätzen zu beharren und das zu bekommen, was sie wollen, in Form von passiver Therapie, dann ziehe ich trotzdem eiskalt mein Programm durch und meine Meinung ist, du bekommst die Patienten, die du verdient hast mit der Zeit, weil dann die Patienten, die nur passiv behandelt werden wollen, nicht mehr zu dir gehen.
Ja, definitiv. Ist bei mir auch so. Mache ich auch, weil ich mir halt auch denke, nö, nur weil du so ein fauler Sack bist, mache ich mir jetzt nicht meine Hände kaputt und mache mir da groß anstrengende Arbeit. Was aber auch leider dazu geführt hat, dass ich schon echt Probleme hatte.
Ja.
Weil dann Leute gesagt haben, wir möchten nicht mehr zur Frau Humboldt. Und mittlerweile kommen die auch nicht mehr zu mir, die werden auch nicht mehr zu mir eingeplant. Aber das hat in der Vergangenheit schon so ein bisschen Probleme geführt. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das jetzt ausführen darf. aber ja, es ist nicht immer erwünscht, muss man auch ehrlich dazu sagen. Ja, und da kommt mir aber jetzt oder auch dir wieder das zugute, dass wir uns die Patienten ja mittlerweile aussuchen können. Dann, ich habe auch schon ganz höflich zu Patienten gesagt, wissen Sie, ich glaube, Sie sind bei mir nicht richtig aufgehoben. Gehen Sie mal bitte vorne an die Anmeldung und sagen da Bescheid, dass ich Ihnen das gesagt habe und dass die Termine bitte umgeplant werden. So, und dann waren alle beide happy. Aber manchmal war es halt auch so, dass die nach dem ersten Termin, das klang alles, die waren sehr einverstanden, dachte ich, ja, oder sie haben einfach nur wahnsinnig gut geschauspielert.
Ja.
Und sind dann vorhin die Anmeldung und meinten so, nee, zur Frau Humboldt möchte ich auf gar keinen Fall mehr. Aber es ist immer das gleiche Klientel, die das gesagt haben. Und deshalb ist mir mittlerweile relativ egal, weil ich mir denke, ja, die will ich dann aber auch nicht. Aber wenn das natürlich im Team dann zu, ja, Unstimmigkeiten nicht, aber zu so einer gedrückten Stimmung führt, ist das natürlich auch nicht toll, ne?
Darf man natürlich nicht vernachlässigen, da hast du recht,
ja. Ja, da muss man natürlich auch immer wieder aufpassen, dass man irgendwie sagt, okay, ich ziehe mein Programm durch, aber ich verärgere nicht den Patienten komplett, ja. Ja.
Das stimmt.
Ich hatte es da am Anfang nicht einfach immer mit gehabt. Mir wurde dann auch gesagt, Caro, du musst mehr passiv behandeln. Und ich aber wirklich die Argumente hatte und vorlegen konnte, warum ich das nicht tue, dank Physio Med Science, muss ich in dem Zusammenhang wirklich mal erwähnen, die da echt gute Arbeit geleistet haben und ich dann halt den hier machen konnte mit meinen ganzen Slides, ja, und gesagt habe, nein, aus den und den Gründen mache ich das auf gar keinen Fall, werde da mehr passiv arbeiten. Ja. Wenn die Leute das nicht wollen, haben sie Pech gehabt. Dafür ziehe ich mir ein anderes Klientel hoch. Und wieder der Vorteil in einem Team dann wieder, dass man sagen kann, okay, dann geht man, dann packt man den Patienten, der da vielleicht nicht zu mir möchte, zu jemandem, der gerne passiv arbeitet und der da Spaß dran hat, die Leute da abzuholen. Ja. Ja. Also aus dem Studium kennt man das ja auch immer, dass dort, wo ich das Studium angefangen habe, wurde immer erwähnt, ja, du musst immer den Patienten dort abholen, wo er ist.
Ja.
Manchmal komme ich da aber auch nie vorbei. Das ist halt dann das andere Problem. Aber wenn man da den Mittelweg finden kann, ist es, glaube ich, immer allen sehr geholfen.
Absolut richtig, aber auch total schwierig, das so zu erreichen, ne?
Wahnsinnig schwierig, ja. Und wir müssen uns immer auf so viele verschiedene Menschentypen einlassen, innerhalb von so kurzer Zeit. Im Prinzip ja alle 15 Minuten haben wir einen komplett anderen Menschen vor uns stehen, was die Sache nicht unbedingt vereinfacht, finde ich. Sondern du bist dann halt auch echt abends um 8 bist du echt hinüber. Wir haben einen tollen großen Geräteraum. Ich gehe dann nochmal in 15 Minuten an 2 bis 3 Geräte. Da halten die auch meistens die Klappe und ich habe noch weniger Arbeit. Ja.
Genau.
So das ist natürlich auch, dann auch noch also mehr
Wir haben keine Geräte, aber...
Ja, bitte? Mhm.
Wir haben zwar keine Geräte in der Praxis, aber ich bin dann auch oft im Sportraum, lasse die Sachen machen, wo ich dann ja auf Abstand gehe.
Genau, ja. Und ist ja auch sehr entspannt eigentlich, ne? Kannst du, wenn die Leute dann fit sind und Bock haben, kannst du auch immer noch nebenbei mit denen entspannt quatschen, ja? Und dann macht ein irgendwie Training auch noch Spaß und sie merken, ach, so blöd ist es ja gar nicht.
Ja, genau.
Wenn man ein bisschen lachen kann. Genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss.
Ja.
Vielen Dank, Robin, für deine Zeit, für das Gespräch. Und ich denke, da wird uns in Zukunft noch ganz viel mehr einfallen, worüber wir quatschen können. Und ich bin natürlich auch über Feedback gespannt von den Zuhörern oder vielleicht auch den Zuschauern. Und ja, mal gucken, wie das jetzt mit dem Schneiden klappt gleich.
Vielen Dank auch dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ein bisschen was zusammen noch mehr produzieren oder im Endeffekt noch ein paar mehr Themen finden. Und ja, freue mich darauf.
Ja, ich mich auch. Dann wünsche ich dir eine schöne restliche Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue
danke,
Jahr.
Danke. Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.